Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Adrian Newey ist das Supergenie in der Formel 1. Wer den Star-Designer in seinem Rennstallteam hat, der hat beste Siegchancen. Norbert Haug hat mit Newey lange Zeit zusammengearbeitet. Der Ex-Mercedes-Teamchef hat so eine Ahnung, wo es Adrian Newey nach seinem Red Bull-Rückzug hinziehen könnte. Gleich hier im Interview mehr dazu. In den Fußball-Bundesligen gibt es viele beinahe, aber noch nicht ganz sichere Ergebnisse. Kiel ist so fast aufgestiegen. Bochum fast sicher gerettet im Oberhaus. Auch dazu gleich mehr, aber zu Beginn dieser Sendung schildert Basketballstar Brittany Griner ihre Zeit im russischen Straflager, über die sie jetzt ein Buch geschrieben hat. Brittany Griner ist eine der besten Basketballspielerinnen der Welt. Zweimal hat sie bei Olympia mit der US-Mannschaft Gold gewonnen. 2017 und 2019 führte sie in der WNBA, also in der Profiliga der Frauen, die Statistik für Punkte und Blocks an. Griner spielte auch in Russland, um ihr Gehalt aufzubessern. Im Februar 2022 wurde sie im Flughafen von Moskau mit Cannabisöl im Gepäck erwischt und verhaftet. Fast 10 Monate war der Basketball-Superstar im Gefängnis. Jetzt hat Griner über diese Zeit ein Buch geschrieben mit dem Titel Coming Home. Sie erinnert sich darin an den folgenschweren Packfehler, die Bedingungen in der Strafkolonie und die internationalen Verhandlungen um ihre Freilassung. Kerstin Zilm weiß schon mehr dazu.
Der 15. Februar 2022 ist heiß und schwül in Phoenix, Arizona. Basketballspielerin Brittany Griner hat keine Lust aufzustehen, aber sie muss zum Flughafen. Seit 7 Jahren spielt sie nach Ende der WNBA-Saison für den russischen Club Jekaterinburg. 4-mal hat sie mit dem Team die Euroleague-Meisterschaft gewonnen. Ihr Gehalt in Russland ist verglichen mit dem in den USA 5-mal so hoch. Sie bekommt mehr als $1 Million pro Saison, plus Superstar-Luxus vom Privatjet bis zu den besten Hotels.
We were always flying private. We stayed in the best hotels.
In Eile packt Griner ihre Sachen. Alles geht nach Plan, bis sie am Flughafen in Moskau umsteigen will, in den Flieger nach Jekaterinburg am Uralgebirge, der viertgrößten Stadt Russlands. Sicherheitsbeamte fordern sie auf, ihr Gepäck zu öffnen und genau durchzusehen. Sie fühlt 2 Glasfläschchen, Cannabisöl. Im Exklusivinterview mit dem Fernsehsender ABC sagt Griner, sie habe beim Packen total vergessen, dass die in der Tasche waren.
Like my whole heart just fell out of my body.
Mein Herz fiel aus meinem Körper, als ob ein Fahrstuhl runterfällt. Und ich dachte, mein Leben ist vorbei. Alles, wofür ich so schwer gearbeitet habe, wird zusammenbrechen und verschwinden.
And going away.
U.S. basketball player Brittany Griner under arrest in Russia.
Tonight, the U.S. State Department now saying WNBA star Brittany Griner is being wrongfully detained by Russia.
Eine Woche später beginnt Russland seine volle Invasion in der Ukraine. Brittany Griner wird zum Spielball im internationalen Konflikt. Die russische Regierung zeigt keine Gnade und verurteilt die WNBA-Spielerin zu 9 Jahren in einer Strafkolonie. Mehrere Tage dauert der Zugtransport gen Norden. Die Haftbedingungen waren so entwürdigend, dass sie an Selbstmord dachte, erzählt Griner.
There was about 50-60 women in my room, one bathroom.
50-60 Frauen waren in meinem Gebäude. Wir hatten ein Badezimmer mit 3 Toiletten, kein warmes Wasser und ein Waschbecken wie ein Trog, wo sich die anderen alle möglichen Körperteile wuschen, während ich mir die Zähne putzte. Ihr Bett ist viel zu kurz für die 2,6 Meter große Athletin und hart. Die Matratze hat einen riesigen Blutfleck. 16 Stunden am Tag näht sie Uniformen für russische Soldaten, 7 Tage in der Woche. Darf sie 1 Stunde in den Hof, herrschen dort Minusgrade und ein Schneesturm bläst ihr um die Ohren. Sie ist erschöpft, fängt an zu rauchen und verabschiedet sich von ihrem Markenzeichen, den taillenlangen Dreadlocks. Es musste einfach sein. Spinnen waren über meinem Bett und bauten Nester. Mein Haar wurde nach dem Waschen nie trocken und gefror. Ich wurde krank. Du tust, was du tun musst, um zu überleben.
We invite all of you here tonight to stand and link arms in solidarity, bringing Brittany and all other detainees.
Athletinnen und Athleten solidarisieren sich mit Brittany Griner und ihrer Frau Sherelle, die in den USA für ihre Freilassung kämpft. Die US-Regierung verhandelt mit Russland um einen Gefangenenaustausch. Ihr Angebot, Griner und Paul Whelan, ein seit 4 Jahren unter Spionageverdacht in Russland festgehaltener Ex-Marinesoldat, gegen Viktor Brut, einen berüchtigten Waffenhändler. Am 8. Dezember hat US-Präsident Biden eine gute Nachricht. Brittany ist sicher, in einem Flugzeug auf dem Weg nach Hause.
She's safe She's on a plane. She's on her way home.
Whelan ist nicht Teil des Deals. In Social-Media-Posts beschimpfen Kritiker Britney und die US-Regierung. Die Freiheit der Basketballspielerin sei die Freilassung des sogenannten Händler des Todes nicht wert gewesen. Let's show some love and join us in welcoming BG. Im Mai 2023 ist Britney Griner zurück auf dem Basketballparkett mit ihrer Mannschaft, den Phoenix Mercury. Ihr Selbstbewusstsein ist geschrumpft. Verletzungen sind an der Tagesordnung. Bis heute habe sie die Schikanen des Straflagers nicht verarbeitet, sagt sie im Interview. Am schlimmsten aber seien die Schuldgefühle.
I don't think I really,
Damit bin ich immer noch nicht durch. Ich habe alle enttäuscht, meine Familie, meine Mannschaft, meine Fans. Damit werde ich immer noch nicht fertig.
I didn't let down, you know, everybody. I think I'm still trying to like get through that part.
Im Ausland spielen will Britney Griner nicht mehr. Mit einer Ausnahme, die Olympischen Spiele in Paris.
Just being back, playing for my country, it just means that.
Wieder für mein Land zu spielen, das Land, das mich gerettet hat, zu repräsentieren und die Goldmedaille für es zu holen, das würde dem Ganzen die Krone aufsetzen.
And bring home gold. That would be the icing on the cake.
Coming Home, Britney Griners Buch, ist ab dem 7. Mai in Deutschland als Hörbuch und ab Juli dann auch als haptisches Buch zu bekommen. Es ist dieser vorletzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der den Fans des 1. FC Köln ein kleines Leuchten zurück in die Augen zaubert. Denn die Domstädter können tatsächlich doch noch auf den schon verspielt geglaubten Klassenerhalt hoffen, weil Union Berlin in einem torreichen Spiel gegen den VfL Bochum verloren hat. Jakob Rüger.
Mit dem Abpfiff im Stadion an der Alten Försterei sangen die mitgereisten Bochumer Fans "Wir bleiben drin". Die Spieler tanzten ausgelassen auf dem Rasen. Nach dem 4:3 Auswärtssieg beim 1. FC Union war Bochums Trainer Heiko Butscher einfach nur glücklich.
Gott sei Dank war das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Das waren wahnsinnige Emotionen, weil es stand schon sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wir wussten, das ist ein Big-Point-Spiel. Und Gott sei Dank haben wir das gezogen.
Schon am kommenden Wochenende könnte Bochum den Klassenerhalt klarmachen. Der VfL spielte eine starke erste Halbzeit gegen schwache Unioner. Der 0:3 Rückstand für die Eisernen war verdient. Durch zwei schnelle Tore nach der Pause gab es noch einmal Hoffnung. Doch Union konnte die Partie nicht mehr drehen. Die Enttäuschung bei den Köpenickern war riesig. Doch Kapitän Rani Khedira blickte nach dem Spiel sofort nach vorne.
Wir haben noch 2 oder 4 Spiele. Unser großes Ziel ist, in der Liga zu bleiben. Wenn es über den Umweg Relegation ist, dann ist es so.
Der 1. FC Union steht massiv unter Druck. Auch ein Trainerwechsel kann nun nicht mehr ausgeschlossen werden.
Aktuell läuft noch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Und was soll ich sagen? Die Eintracht geht unter gegen den deutschen Meister. 1:5 aus Sicht der Hessen. Das ist wirklich eine deutliche Niederlage, kann man sagen. Am Abend spielt dann auch noch Heidenheim gegen Mainz. Die Clubs der zweiten Liga präsentierten sich treffsicher, meistens jedenfalls von den insgesamt 12 Toren. Fiel allerdings nur ein einziges in der Partie Wien-Wiesbaden gegen Holstein-Kiel, aber das war dennoch wohl das Bedeutendste des Tages. Martina Knief.
Es war nicht das beste Spiel von Holstein-Kiel, aber im Aufstiegskampf gilt es auch, die wichtigen Punkte zu holen. Und dazu gehört ab und an auch eine Portion Glück. Das Glück hatte Kiel beim SVWW. Erst zählte das 1:0 der Wiesbadener nicht. In der 65. Minute traf dann Timo Becker mit viel Glück per Kopf.
Manchmal sind diese Dreckstore dann doch viel schöner als so ein Traumtor und ja, dann gehen wir 1:0 in Führung. Ich glaube, das war der Wendepunkt des Spiels.
Holstein Kiel, begleitet von vielen tausenden Fans, grüßt wieder als Tabellenführer der zweiten Liga und kann am kommenden Samstag im heimischen Stadion gegen Fortuna Düsseldorf den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt machen. Trainer Marcel Rapp analysierte kurz nach dem Spiel schon erstaunlich nüchtern.
Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Wir wissen auch um die Bedeutung des Spiels. Wenn man das vorletzte Spiel ein Topspiel hat, dann glaube ich, hat man schon Großes erreicht. Wir haben Lust auf mehr und deswegen werden wir uns gut vorbereiten.
In Hannover kamen die Zuschauer nach einer 3:0-Führung der 96er noch voll auf ihre Kosten. Den zum Teil wilden Schlagabtausch gegen Tabellennachbar Paderborn sah Henrik Lückhoff.
Nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg feiert Hannover mal wieder einen Dreier. Vor allem in der ersten Hälfte war es ein Spektakel. Nach nicht mal 20 Minuten führte 96 schon mit 3:0 durch die Tore von Gindorf, Vogelsammer und Tresoldi und nutzte damit 2 haarsträubende Fehler der Paderborner Hintermannschaft. Danach aber zeigte sich auch die 96-Abwehr zweimal nicht sattelfest. Kostons und Obermeier trafen noch vor der Pause für Paderborn. Im zweiten Durchgang waren beide Mannschaften auf mehr Sicherheit aus und lieferten sich einen intensiven Kampf. Gindorf und der wieder eingewechselte Teuchert hätten noch erhöhen können. Paderborn hatte aber auch noch Chancen auf den Ausgleich. Am Ende blieb es beim unterm Strich verdienten 3:2-Sieg für Hannover.
Zweimal die Latte getroffen, einmal den Pfosten. Hertha BSC hatte wirklich viele Gelegenheiten, die Partie in Elversberg ausgeglichen zu gestalten. Aber wie schon so oft in dieser Saison, hinten ist das Team von Trainer Paul Dardai anfällig und vorne trifft es nicht. Matthew Gehn ist schön.
Hertha BSC verliert ein spektakuläres Zweitligaspiel bei Aufsteiger SV Elversberg mit 2:4. Zweimal konnten die Berliner noch ausgleichen, einmal in Halbzeit 1 durch ein Elversberger Eigentor. Nach der Pause sorgte Palko Dardai für das zwischenzeitliche 2:2 eine halbe Stunde vor Schluss. Doch die Gastgeber aus dem Saarland blieben offensiv spielfreudig und durchbrachen das Führungsausgleichsspiel nur wenige Minuten später. Bayernleihgabe Paul Wanner nach toller Kombination mit dem 3:2. Dem hatte die Hertha nichts mehr entgegenzusetzen, kassierte in der 89. Minute sogar noch das 2:4 durch einen Konter. Viel Spektakel in einem Spiel, in dem es eigentlich um nicht mehr viel ging. Die Hertha aus Berlin verliert das Scheibenschießen im Saarland am Ende mit 2:4 bei der SV Elversberg.
Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Sportvorstand Dieter Hecking freigestellt als Reaktion auf die anhaltende sportliche Krise. Durch das jüngste 1:3 bei Fortuna Düsseldorf muss der neunmalige deutsche Meister einmal mehr um den Klassenerhalt zittern. Und in der Bundesliga der Frauen unterliegt Freiburg der SGS Essen mit 0:1. Werder Bremen gegen Duisburg, die Partie läuft noch. Noch immer gibt es Themen, die in der Erinnerungsarbeit im Hintergrund stehen. So haben die Nationalsozialisten über 26 Millionen Männer, Frauen und Kinder als Zwangsarbeiter eingesetzt. Was wenig bekannt ist, einige dieser Arbeiter durften auch Fußball spielen. Ronny Blaschke ist für uns in die Geschichte der Zwangsarbeit in deutschen Fußballvereinen eingetaucht.
Am 14. Juni 1943 findet im Volkspark Hasenheide in Berlin ein Fußballspiel statt. Zwangsarbeiter spielen gegen Zwangsarbeiter. Ein Foto aus jener Zeit zeigt, wie die Mannschaften den Rasen betreten. Im Hintergrund auf der Tribüne sieht man hunderte Zuschauer. Auch sie sind mehrheitlich Zwangsarbeiter.
Ich sag mal, es kann man sehr böse unter dem Motto Brot und Spiele zusammenfassen.
Daniela Geppert, Mitarbeiterin im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide.
Also es ging schon darum, dass man Menschen, die eben unter Zwang hier waren, die nicht einfach wieder weggehen konnten und wenig selbstbestimmtes Leben führen konnten, ein Angebot gemacht hat, Freizeit zu gestalten. Eine Idee wäre zu fragen, ob man die Leute damit auch ein Stück weit ruhig gestellt hat.
Die Nationalsozialisten verschleppen mehr als 8 Millionen Menschen aus den besetzten Gebieten Europas ins Deutsche Reich. Gegen ihren Willen müssen sie in allen Bereichen der Gesellschaft arbeiten. In Firmen, Fabriken oder Privathaushalten. Nur wenige Zwangsarbeiter dürfen ihre Freizeit selbst gestalten. Beim erwähnten Fußballspiel 1943 im Volkspark Hasenheide kommen vor allem Arbeiter aus den Niederlanden zum Einsatz. Einige dieser Spieler, zum Beispiel Bram Appel, wecken das Interesse lokaler Clubs, erinnert die Historikerin Daniela Geppert.
Hertha hatte ein großes Problem. Die deutschen Männer waren im Krieg an der Front, die brauchten Nachwuchs und haben sich dann bei Zwangsarbeitenden umgesehen. Und so haben sie Bram Appel gewonnen, in Anführungszeichen, als Teammitglied für die erste Mannschaft von Hertha. Und der ist ein echter Goalgetter gewesen und hat Hertha zur Gaumeisterschaft geschossen. Also damals war es Gaumeisterschaft, ne?
Als Fußballer kann Bram Appel seine Lebensbedingungen verbessern. Er erhält höhere Essensrationen, bezieht eine Privatwohnung und wechselt von der Fabrikarbeit in einen Bürojob. Einige Zeitungen heben seinen zweiten Vornamen Leo hervor, denn das klingt weniger jüdisch.
Letztlich hat Bram Appel zusammen mit deutschen Spielern bei der ersten Mannschaft von Hertha gespielt und ist mit denen, glaube ich, ganz gut, soweit das überliefert ist und ich es zur Kenntnis genommen habe, ganz gut klargekommen. Das waren Kumpels und Kameraden. Zugleich haben die Deutschen ja sein Land besetzt.
Während des Nationalsozialismus kommt es auch zu inoffiziellen Länderspielen, etwa zwischen niederländischen und französischen Zwangsarbeitern. Ein Buch über Bram Appel, das in den Niederlanden erschienen ist, beschreibt Szenen nach einem solchen Spiel. So ziehen niederländische Zwangsarbeiter ausgelassen durch die Berliner Innenstadt und stimmen ihre Nationalhymne an. Am Alexanderplatz springen sie auf eine Straßenbahn. Solche Szenen sind damals selten, aber nicht einmalig, sagt die Historikerin Juliane Röhlicke, die sich seit langem mit Fußball und Erinnerungsarbeit beschäftigt.
Wir haben auch einen anderen Bericht aus Potsdam, wo sowas vorgekommen ist scheinbar. Was ich, glaube ich, wichtig daran finde, ist, dass auch wieder so ein Akt ist von Raumnahme, von Raum, den der Zwangsarbeiter eigentlich oder auch Zwangsarbeiterinnen nicht zustand, ja, sich sichtbar machen, auch in der Stadt, ja, und sich vielleicht auch ein Stück weit Lebensmut zurückzuholen. So.
Allein im Berliner Stadtgebiet befinden sich damals rund 3000 Lager für Zwangsarbeiter. Es gibt eine Hierarchie. Arbeiter aus Osteuropa, etwa aus Polen oder der Sowjetunion, leiden unter schlechteren Lebensbedingungen, sagt Juliane Röhlicke.
So wie wir es bislang wissen, waren die zum Beispiel von diesen Nationalmannschaftsspielen ausgeschlossen und trotzdem haben wir Fotos zum Beispiel von einem Tadeusz Brzeski, einem polnischen Zwangsarbeiter, der in Hamburg eine Fußballmannschaft mit anderen polnischen Zwangsarbeitern auf die Beine gestellt hat, was unseres Wissens nach erstmal nicht regelkonform war. Das ist auch eine Form von Selbstbehauptung.
Im Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide gibt Juliane Röhlicke Führungen, die den Fußball zum Thema haben. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auch auf aktuelle Bundesliga-Sponsoren, die einst von Zwangsarbeit profitiert haben. Und sie spricht über Sportstätten in Berlin, zum Beispiel über die sogenannte Plumpe, das frühere Stadion von Hertha BSC im Stadtteil Gesundbrunnen.
Da habe ich mal einfach nur grob recherchiert und alleine im unmittelbaren Umfeld der Plumpe 3 Zwangsarbeitslager gefunden. Und das stellt natürlich nochmal die Frage nach der Sichtbarkeit von Zwangsarbeit für Fußballfans oder für Sporttreibende auf dem Weg zum Stadion, zu den Trainingsstätten. Genauso wissen wir, dass manche Fußballplätze umfunktioniert worden sind in Zwangsarbeitslager. Also da gibt es ganz viele verschiedene Zugänge.
In wenigen Wochen soll im Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit eine Ausstellung zum Thema Fußball eröffnen. Rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft, die ab dem 14. Juni in Deutschland stattfinden wird. Daniela Geppert und Juliane Röhlicke bieten auch ein Begleitprogramm an. Sie werben für weitere Forschungen. Dennoch steht das Thema Zwangsarbeit im Fußball relativ am Anfang.
Ronny Blaschke beschäftigte sich mit der Geschichte der Zwangsarbeit in deutschen Vereinen. Mehr dazu gibt es auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Und unterdessen ist die Bundesliga-Partie zwischen Frankfurt und Leverkusen abgepfiffen worden. Alles weitere dazu von Tim Brockmeier.
Die Allesgewinner von Bayer Leverkusen gewinnen weiter alles. 48. Pflichtspiel in Serie, ungeschlagen, nicht nur das. Klarer Erfolg bei Eintracht Frankfurt mit 5:1 und das mit einer B11. Eine Menge Spieler wurden geschont mit Blick auf das Euroleague-Halbfinale am Donnerstag gegen Rom. Und trotzdem machten sie alles klar. Xhaka, Schick, Palacios, Frimpong und Boniface, die Torschützen für Leverkusen gegen schwache und teilweise hilflose Frankfurter, bei denen nur Ekitike zwischenzeitlich mal zum 1:1 treffen konnte.
In der Olympia-Vorbereitung fehlen dem deutschen Turnteam die Stars, die ihre Einzeltickets schon sicher haben. Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Beetz und Eckstufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz sind demnach in Rimini bei der Turn-EM nicht dabei, ebenso wie auch Sarah Voss. Dennoch schaffte es die sehr junge deutsche Frauenriege ins Finale der besten 8 Teams. Beachtlich findet das Desiree Krause.
Die 5 deutschen Turnerinnen strahlten nach einem Wettkampf ohne großen Fehler um die Wette. Das junge deutsche Team, das ausschließlich aus EM-Debütantinnen bestand, überzeugte und sicherte sich, angeführt von Carina Schönmeier aus Chemnitz, Platz 6. Damit verbesserte sich das im Schnitt gerade einmal 16 Jahre alte Team gegenüber der Qualifikation um einen Platz und kann ein durchaus positives Fazit der Europameisterschaft ziehen. In ausverkaufter Arena in Rimini gewannen die Italienerinnen unter Riesenjubel den EM-Titel und damit 5 der 6 möglichen Goldmedaillen bei dieser Europameisterschaft. Silber ging an Großbritannien, die Französinnen wurden Dritte.
Die chinesischen Badmintonspieler sichern sich in ihrer Heimat Chengdu beide Titel bei den Teamweltmeisterschaften. Die Chinesinnen gewannen ihr Team-WM-Finale 3:0 gegen Indonesien. Die Männer bezwangen ebenfalls Indonesien, allerdings mit 3:1. Das Spitzenduell in der Basketball-Bundesliga gab es in München. Der Tabellenerste aus Bayern gegen die Verfolger aus Berlin. Florian Hecht.
77:53 für den FC Bayern, den Tabellenersten gegen den Zweiten, nämlich Alba Berlin. Dabei hatte es für die Münchner gar nicht mal so gut begonnen. Alba mit den ersten Punkten schnell 10 Punkte in Führung. Nach 10 Minuten dann allerdings der Vorsprung geschmolzen auf einen Punkt. Und dann ging es hinein in die zweiten 10 Minuten und die waren spielentscheidend, denn die Münchner drückten ordentlich aufs Gas, machten einen Dreier nach dem anderen und gewannen diese zweiten 10 Minuten mit 30:5 und danach war die Begegnung eigentlich entschieden. Am Ende also 24 Punkte der Vorsprung für die Münchner, die damit ein deutliches Zeichen gesetzt haben im Kampf um die Hauptrunde, aber auch im Kampf um die deutsche Meisterschaft.
Außerdem gewann Rasterfechter 81:75 gegen Göttingen und Braunschweig bezwang Rostock 76:70. Und in Weißenfels wird gefeiert, weil der MBC den Klassenerhalt schafft mit dem Erfolg gegen Ludwigsburg 91:90. Die deutschen 3x3 Basketballspieler Basketballerinnen haben ihr Halbfinale beim Olympia-Qualifikationsturnier in Japan verloren und die erste Chance auf das Ticket für die Sommerspiele in Paris vergeben. Das Quartett des Deutschen Basketballbundes unterlag Kanada mit 12-18. Das Turnier gewann Australien. Bietigheim hat als erste deutsche Mannschaft das Final Four der Frauen-Champions League erreicht. Im Viertelfinal-Rückspiel reichte dem Spitzenreiter der Handball-Bundesliga beim dänischen Vizemeister Odense HB ein 30-32 zum Weiterkommen. Und in der Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin zwar im Rennen um die Meisterschaft eher im Hintertreffen, nach dem Sieg gegen Gummersbach rückt aber ein anderes Ziel wieder näher, wittert Nikolaus Hillmann.
Die Füchse Berlin machen einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Teilnahme für die kommende Saison. Nach einem hart umkämpften 29-26 Erfolg, 8000 Zuschauer mussten noch einmal zittern zur Pause. Zwar deutliche Führung für die Füchse, 16-12, aber dann kam nicht mehr viel von den Berlinern. Gummersbach holte auf und konnte sogar in Führung gehen zum 24-23. Dann rissen sich die Füchse noch einmal zusammen, kamen zurück ins Spiel und konnten dann doch mit 3 Toren Vorsprung gewinnen. Bester Werfer der Däne Hans Lindberg auf Berliner Seite mit 10 Toren.
Und Wetzlar verlor gegen den THW Kiel mit 27-29. Etappensiege in allen großen Landesrundfahrten, also bei der Tour de France, der spanischen Vuelta und beim Giro d'Italia, das ist schon eine bedeutende Sache im Radsport. Und mit dieser 2. Etappe beim Giro d'Italia hat Tadej Pogacar genau diesen Triumph geschafft. Holger Gersker hat das beobachtet.
Der Slowene gewann im Alpenvorland die erste Bergankunft dieser Rundfahrt als Solist. Dabei war er am Fuße dieses Schlussanstiegs noch leicht gestürzt. 4,5 Kilometer vor dem Ziel konnte dem zweimaligen Toursieger dann trotzdem keiner mehr folgen. Pogacar gewann zum ersten Mal in seiner Karriere eine Giro-Etappe und übernahm damit auch die Gesamtführung. Aber dahinter glänzte ein Debütant aus Deutschland. Florian Lipowitz zog bei seiner ersten großen Rundfahrt die kleine Favoritengruppe eine knappe halbe Minute hinter dem Sieger den Berg hoch, stellte sich ganz in den Dienst seines Teamkollegen Daniel Martinez. Der Kolumbianer wurde damit Zweiter. Aber für Florian Lipowitz reichte es zeitgleich trotzdem noch zu Platz 5, weit vor vielen Mitfavoriten.
Schon wieder der erste Startplatz, also zum 6. Mal im 6. Saisonrennen. Für Max Verstappen, auch den großen Preis der USA, startet der Red Bull-Pilot nachher von der Pole-Position aus als Favorit vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz. Allein die rutschige Strecke in Miami könnte noch für Überraschungsmomente sorgen, vermutet Achim Scheu.
Wenn es um 22 Uhr deutscher Zeit in Miami losgeht, dann führt der Sieg wieder nur über Red Bull. Zwar meckert Weltmeister Max Verstappen über fehlenden Grip seiner Reifen auf der rutschigen Strecke, dennoch ist er der Schnellste. Es könnte doch also ein bisschen Spannung entstehen. Die Konkurrenz von Ferrari und McLaren hat vielleicht die Chance, Verstappen und seinen Teamkollegen Sergio Perez zumindest zu ärgern. Nichts mit den vorderen Plätzen dürfte Mercedes zu tun haben in Florida. Zu groß der Abstand. Mittelmaß. Da fährt zwar auch Nico Hülkenberg, aber für den einzigen deutschen Fahrer in der Formel 1 ist ein Platz um die 10 als Erfolg zu werten, gehört sein Haas doch zu den kleinen, schwächeren Teams der Königsklasse des Motorsports.
Im Moment ist ja viel Bewegung, um nicht zu sagen Unruhe in der Formel 1, vor allem im Fokus dabei das Red Bull Team. Star-Designer Adrian Newey verlässt den Rennstall spätestens Anfang 2025. Dafür soll auch der interne Konflikt nach dem Skandal um Teamchef Christian Horner verantwortlich sein. Zudem will Mercedes den dreimaligen Weltmeister Max Verstappen von Red Bull weglotsen. Der Rennstall steht so oder so vor einer großen Zäsur. Über all das habe ich heute Nachmittag mit Norbert Haug gesprochen. Der ehemalige Mercedes-Teamchef hat lange mit Star-Konstrukteur Newey zusammengearbeitet und bewertet die aktuelle Situation für Red Bull so.
Ja, Red Bull Racing ist natürlich so erdrückend dominant jetzt schon sehr, sehr lange Zeit. Und wer dominant ist, der weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Da wird man natürlich sehr gerne Mitarbeiter abwerben, bis hin zum Cheffahrer, dem Max Verstappen, der das wirklich großartig macht. Und eine Dominanz, wie er sie zeigt, hat es eigentlich in der Formel-1-Geschichte seit 1950 nie gegeben. Es ist beispielsweise bezeichnend, dass er jetzt seine 6. Pole-Position hat in Folge in diesem Jahr. Das hat vor ihm hat nur unser Mika Häkkinen bei McLaren Mercedes geschafft. Das war 1999. 5 Pole Positions in Folge. Und es hat bis jetzt gedauert, bis Verstappen das überboten hat.
Sie haben es gerade schon selber angedeutet. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz, vor allem bei Mercedes. Haben Sie Verständnis dafür, dass Teamchef Toto Wolff um den Weltmeister Verstappen jetzt hartnäckig wirbt?
Also mein Geschmack macht das ein bisschen sehr offensiv. Also ich glaube, meine Regel war immer die beste Werbung für dein Team ist die Performance auf der Strecke. wenn ein Team aus eigener Kraft um Siege fahren kann, dann ist es auch begehrenswert. Wenn da aber 5., 8., 10. Plätze die Regel sind, dann ist es nicht so ganz begehrenswert. Und insofern, klar, Klappern gehört zum Handwerk. Vielleicht kann man glauben, auch annehmen, dass man die Konkurrenz ein bisschen beunruhigen kann. Aber in diesem Fall klappt es, glaube ich, nicht. Der Red Bull Racing ist sehr, sehr souverän unterwegs und hat mit Max Verstappen einfach einen Fahrer, der sich komplett nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das Fahrzeug scheint ihm auch wirklich auf den Leib geschneidert. Und selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat oder er selbst über Funk sagt, das war eine schlechte Runde, dann sagt ihm sein Ingenieur, ja, das war aber die Pole Position, wie jetzt hier in Miami am Sprint. Also eine ganz, ganz erdrückende Dominanz. Und es gibt wirklich nur ein Weltklasse-Team gerade in der Formel 1, und das heißt Red Bull Racing. Und die Verfolger, die gehören schon eher in die Kategorie Formel 2, um es mal drastisch zu formulieren. Mhm. Die McLarens machen das ganz gut, die Ferraris machen das ganz gut. Meine Mercedes-Freunde machen das wirklich nicht ganz gut, seit geraumer Zeit, jetzt 3 Jahre lang schon. Da muss man sich Kopf runter arbeiten, konzentrieren, vorwärts machen. Ich habe diese Phasen auch öfter durchstanden in den 22 Jahren, in denen ich verantwortlich war. Aber ich glaube, da hilft viel Arbeit und wenig Reden immer ganz gut.
Aber es ist ja doch auch durchaus verständlich, dass Toto Wolff beispielsweise jetzt mit dem Weltmeister versucht, eine Kooperation einzugehen. Denn Sie haben es gerade selber angedeutet, Mercedes fährt im Moment noch weiter hinterher. Wie glauben Sie denn, sind die Chancen? Bleibt Verstappen bis Ende seines Vertrags 2028 bei Red Bull? Oder hat er vielleicht nicht auch einfach Lust, sich mal selber auch eine kleine Veränderung zu gönnen? Denn die Dominanz ist einfach so erdrückend, um nicht zu sagen, schon fast langweilig.
Ja, ich sage ganz einfach, bau ein begehrenswertes Auto und du wirst einen begehrenswerten Fahrer bekommen. Ich glaube nicht, dass das in diesen Sphären dann über die Gage, über das Honorar entschieden wird. Ich habe jetzt auch heute gelesen in einem Interview, wo der Winslaw sich da äußert über die Begehrlichkeiten von Toto Wolff. Also da gibt man sich jetzt einen Medienschlacht. Das ist für Sie als Vertreter der Medien wunderbar. Für mich als Teamverantwortlichen wäre das nicht so wunderbar, ganz ehrlich.
Ja, das habe ich auch gelesen. In der Bild am Sonntag hat Red Bull-Konzerngeschäftsführer Oliver Minzlaff kritisiert, dieses Dauerwerben als respektlos, das gehöre sich nicht. Wie ist das denn in der Formel 1? Ist es üblich, während der laufenden Saison so offensiv Personalpolitik zu betreiben, oder würden Sie es auch eher als respektlos bezeichnen?
Ja, natürlich. Da müsste der Herr Minzlaff ja wirklich vom Fußball her mit allen Wassern gewaschen sein, ob sich das gehört oder nicht gehört. Also die Benimmpreise hat es im Spitzensport, glaube ich, noch nie gegeben, was sich da gehört und nicht gehört. Ich weiß es nicht, ob das Mercedes oder Toto Wolff jetzt als ein Wirkungstreffer sehen wird, wenn er Minzlaff sagt, ah, das gehört sich nicht. Ich habe da meine Meinung dazu. Also verboten ist das Werben um einen Wettbewerber, um den besten Fahrer im Feld allemal nicht. Wer das so macht oder nicht so macht, das muss individuell der Verantwortliche immer für sich selbst entscheiden, wie das angeht. Oder mit welcher Strategie er glaubt, den stärksten Fahrer im Feld für sich zu begeistern, für sein Team zu begeistern.
Mitverantwortlich für die Dominanz der Red Bull Boliden ist ja Superhirn Adrian Newey, der in den 1990er Jahren die Weltmeisterautos für Williams und später für McLaren Mercedes entworfen hatte. Sie haben lange auch mit ihm zusammengearbeitet. Was macht denn seine Genialität aus?
Ja, ich glaube, der Adrian Newey kann eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitlich denken. Aber auch da ist es nicht ein einziger Mann, aber er ist ein Konzeptionist. Der weiß, was ein Rennauto braucht, der das Konzept durchdenkt von A bis Z und der dann seine Leute hat, die das auch interpretieren und umsetzen können. Er hat natürlich einen Wahnsinnserfahrungsschatz und er hat eben auch, was die Aerodynamik betrifft, so viele Erfahrungswerte, dass er von vornherein abschätzen kann, Windkanal hin oder her, das Feintuning findet im Windkanal statt, aber das Grundkonzept entsteht bei ihm im Kopf und er hat auch noch ein Zeichenbrett und arbeitet eben nicht nur mit Computer-Aided Design, sondern hat die Leute drumherum, die das dann machen. Aber das Grundkonzept entwirft er. Und der Adrian ist ein ganz tiefdenkender, filigraner, ganz netter, ganz besonderer Mensch. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt. Wir waren 7 Jahre zusammen. Und wir haben 2 Weltmeisterschaften gewonnen gleich mit dem Mikael Häkkinen 1998 und 1999. Und wir haben ja da traue ich heute noch nach. Wir haben viele, viele beinahe Weltmeisterschaften gewonnen. Da waren uns dann irgendwelche selbstverschuldete technischen Defekte auch auf Mercedes-Motorenseite sehr oft. Sind es noch mehr gegeben. Aber immerhin, ich glaube, McLaren hat so an die 150 Siege in den 60 Jahren ihrer Geschichte. Und die Hälfte davon, habe ich neulich mit Staunen gelesen, sind tatsächlich in unserer Mercedes-Zeit entstanden, in den 15 Jahren, in denen wir beieinander waren.
Ja, um das nochmal so ein bisschen weiter zu relativieren, seit Beginn der 1990er Jahre gewannen die Fahrzeuge von Adrian Newey 13 Fahrer- und 12 Konstrukteursweltmeistertitel sowie 8 beziehungsweise 7 Vizetitel. Wie groß, würden Sie denn sagen, ist sein Anteil am Erfolg im Vergleich beispielsweise zum Piloten? 50-50?
Ja, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Das kann man nicht so prozentual aufteilen. 100% Leistung gibt es nach meiner Maßeinheit sowieso nicht. Wer am nächsten rankommt an die 100%, ist vorne. Aber man kann nicht sagen, 50% der Leistung ist der Konstrukteur und 50% der Fahrer. Jeder muss nahe an die 100% kommen mit der Konstruktion seines Fahrzeugs, mit der Konstruktion des Motors, ein Motor, der stark ist und einem um die Ohren fliegt, was wir auch schon zur Genüge ausgetestet haben, der bringt gar nichts. Also der beinahe Sieg bis in die letzten Runden, ich weiß, wovon ich spreche, der ist nichts wert am Ende des Tages. Es muss jede Komponente im Auto und natürlich besonders der Fahrer nahe an den 100% der Leistungsfähigkeit sein.
Nach dem, was Sie jetzt so geschildert haben, müsste man ja eigentlich annehmen, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff sich um Adrian Newey bemühen müsste. Aber angeblich hat Ferrari im Rennen um Newey die Nase vorn. Dort fährt ab 2025 auch Lewis Hamilton. Der geht bei Mercedes weg. Und damit würde sich doch die Macht in der Formel 1 deutlich verschieben zugunsten der Italiener. Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, das kann sein, wenn das gelingt, dem Fred Vasseur. Der Fred Vasseur, der hat mit uns gearbeitet in der Formel 3 damals schon und war damals sehr erfolgreich. Der war übrigens auch der Formel 3 Teamchef von Lewis Hamilton damals. Man trifft sich immer wieder im Leben. Auch der mit dem Lewis hat auch die GP2 Meisterschaft gewonnen. Der hat sicherlich gute Karten mit Ferrari. Aber wie ich den Adrian kenne, ist der auch so eine Überraschung gut. Der ist du die unexpected. Ich will nicht noch ein neues Gerücht in die Umgebung setzen, aber dem traue ich auch zu, dass er einen Reiz darin verspürt, wenn man gut mit ihm verhandelt und sehr nett ist, dass er sagt, ich fange nochmal da an, wo ich damals angefangen habe, nämlich bei Williams. Der James Walls, der war früher auch ein Kollege von mir in der Mercedes-Zeit, der ist jetzt Teamchef bei Williams geworden. Ich will das nicht behaupten, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Adrian Newey nicht zu den Big Shots ginge. Das ist ein Überzeugungstäter und wenn dem beispielsweise ein Williams-Team gut kommen würde und die entsprechenden Avancen macht und ordentlich mit ihm umgeht, halte ich nicht für ausgeschlossen, dass er auch nicht zu einem Ferrari, nicht zu einem Aston Martin wegen des Geldes. Ferrari in Kombination mit Lewis Hamilton kann man sich natürlich vorstellen, dass es für ihn ein großer Reiz sein könnte. Nur der Denkprozess von dem Adrian ist nicht immer so straightforward, geradeaus, sondern der kann auch sagen, das könnte eine grandiose Aufgabe für mich sein. Und da zeige ich mal, dass auch dort was vorangehen kann.
Bau ein gutes Auto, das ist Norbert Hauks Erfolgsrezept in der Formel 1. Der ehemalige Mercedes-Teamchef war das hier im Interview. Dies und mehr gibt es auch in unserer Audiothek-App im Themenbereich Sport zu hören. In Bangladesch ist Cricket der mit Abstand beliebteste Sport und die besten Spieler sind Stars weit über ihren Sport hinaus. Entsprechend groß ist ihre Stahlkraft an die Fans wie machthabende Hoffnungen knüpfen. Der populärste Cricketspieler in dem südasiatischen Land ist jetzt sogar in die Politik gegangen und das, obwohl seine aktive Sportlerkarriere noch gar nicht beendet ist. Felix Lill berichtet von einem seltsamen Spannungsfeld.
In einem Spiel der Bangladesch Premier League gellt plötzlich eine kreischende Stimme durch die Arena. Shakib Al-Hassan, der bekannteste Spieler auf dem Platz, stürmt wild auf den Schiedsrichter zu und beschwert sich. Der gerade gegen ihn geworfene Ball vom Gegner sei ungültig, findet er. Und die TV-Kommentatoren schütteln mal wieder den Kopf.
Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Shakib ist sehr, sehr unzufrieden mit der Entscheidung. Ich weiß nicht, ob er das hinterfragen sollte. Diese Reaktion, ich weiß nicht.
Von Shakib Al-Hassan ist man so ein Verhalten schon gewohnt. Im Cricket, dem mit großem Abstand beliebtesten Sport Bangladeschs, ist der Allrounder der wohl beste Spieler, den das Land je hervorgebracht hat. Er ist sportlich dermaßen herausragend, dass man ihm selbst im von Benimmregeln geprägten Cricket die regelmäßigen Wutausbrüche verzeiht. Und vermutlich ist genau das ein wichtiger Grund dafür, warum der 37-Jährige seit kurzem auch noch Politiker ist. Im südasiatischen Land von rund 175 Millionen Menschen wurde Al-Hassan bei den Wahlen im Januar ins nationale Parlament gewählt, während er aber weiterhin Cricket-Profi bleibt.
Es ist gut, dass er als Cricketspieler jetzt auch Politiker ist. In seiner Sportlerkarriere hat er bewiesen, dass er ein echter Spieler und auch Anführer ist. Das hilft ihm in seiner Laufbahn als Politiker. Wir hoffen hier, dass er ein Top-Politiker in der Regierung wird. Wir drücken ihm und dem Land die Daumen dafür.
Sagt zum Beispiel Musiful Islam, Lokalpolitiker in der nördlich gelegenen Region Rangpur. Wobei der Gedanke, dass es einen Cricketspieler in die Politik zieht, in der gesamten südasiatischen Region nichts Neues ist. Imran Khan, bis 2022 Pakistans Premierminister, war vorher Cricketstar. In Indien ist dieser Werdegang schon fast üblich. Die Zeitung Times of India veröffentlichte erst im Februar eine Top-10-Liste mit ehemaligen Cricketspielern, die dann Politiker wurden. Dass bekannte Sportlerinnen in die Politik gehen, lässt sich manchmal auch anderswo auf der Welt beobachten, Deutschland inklusive. Aber der Fall Shakib Al-Hassan ist doch ein besonderer, betonte kurz vor der Wahl auch der indische TV-Sender First Post.
Das Folgende unterscheidet Shakib von Personen aus dem Sport vor ihm. Alle anderen Sportler wurden Vollzeitpolitiker, also erst nach ihrer Karriere. Aber eine Ähnlichkeit zwischen Sport und Politik ist, dass man beides nicht wirklich als Teilzeithobby betreiben kann. Beides verlangt einer Person ab, sich der Sache voll hinzugeben. Man muss viele Stunden und viel Mühe investieren.
Warum versucht sich ein aktiver Cricketspieler schon so früh in einer völlig anderen Karriere? Leo Wigger, der beim Berliner Think Tank Candid Foundation die Programme zu Südasien sowie Eurasien leitet und beim Fachmagazin Zenit im Redaktionsrat sitzt, erkennt die Sinnhaftigkeit. Vor allem, wenn man bedenke, welcher Partei sich Al-Hassan nun angeschlossen hat.
Shakib Al-Hassan ist einfach ein Star, nicht nur in Bangladesch. Und den politisch einzubinden, das ist ein Riesen-PR-Erfolg für die Awami League von Sheikh Hasina.
Die Awami League ist die Partei, die das Land auf zusehends autoritäre Weise regiert. Stimmen, die allzu kritisch gegenüber Premierminister Sheikh Hasina sind, wurden über die letzten Jahre beseitigt. Die Wahl im Januar, die Al-Hassan zum Politiker machte, wurde von der Opposition als Farce bezeichnet und boykottiert. Für die regierende Awami League ist die Gewissheit, nun auf das Gesicht von Shakib Al-Hassan zählen zu können, daher umso wichtiger, sagt Leo Wigger.
Gerade auch bei vielen jüngeren Wählerinnen und Wählern ist die Politikverdrossenheit sehr hoch, weil es eben das Gefühl gibt, dass die Sieger in Wahlprozessen sowieso schon feststehen und das ist die Awami League, dass es keine freien Wahlen gibt. Es gibt kaum junge Politikerinnen und Politiker im Parlament. Das Parlament ist sehr, sehr alt. Insofern ist das einfach für politische Bewegungen unglaublich attraktiv, diese Lichtgestalten einzubinden, zum Beispiel als Parlamentarier.
Premierministerin Sheikh Hasina hat sich schon seit Jahren gern mit Al-Hassan ablichten lassen. Einmal besuchte sie ihn sogar im Krankenhaus. Der Cricketspieler hatte bis vor kurzem aber beteuert, mit Politik nichts am Hut zu haben. Nun scheint Al-Hassan erkannt zu haben, dass er selbst von einem Schulterschluss mit der Awami League profitieren kann. Das glaubt der indische Sender First Post, der das Phänomen schließlich aus dem eigenen Land kennt.
Die aktive Karriere eines durchschnittlichen Cricketers dauert ungefähr 12 bis 15 Jahre, vielleicht etwas mehr oder weniger. Je nachdem, wie erfolgreich er oder sie ist, wird sich die Öffentlichkeit an sie erinnern. Sie sind öffentliche Personen und wenn sie ihre Schuhe an den Nagel hängen, sind sie höchstens Anfang 40. Politik ist ein Weg, ihre Karriere in der Öffentlichkeit zu verlängern und ihren Ruhm für ihre Partei zu nutzen.
Wobei unklar ist, wie positiv der Werbeeffekt sein kann, wenn sich ein Akteur mehr auf seine Sportlerkarriere als auf seine andere Rolle konzentriert.
Politisch besonders in Erscheinung getreten ist Shakib Al-Hassan bisher allerdings nicht,
sagt Leo Wigger dazu, wofür viele im Land aber sogar Verständnis haben. Zum Beispiel Syed Shukur Ali Shuvo, Präsident der Dhaka Reporters Unity, einem Journalistenverband in der Hauptstadt von Bangladesch.
Er ist ja noch ein Anfänger in der Politik. Er braucht erst noch Zeit, um das alles aufzunehmen.
Absorb. Klingt so, als hätte der größte Cricketspieler Bangladeschs das, was er auf dem Platz bei seinen Wuttiraden auch genießt. Eine Sonderbehandlung oder eine Schonfrist. Allerdings zeigen sich viele im Land hinter vorgehaltener Hand auch enttäuscht von ihrer Ikone. Denn indem sich Al-Hassan der Regierungspartei angeschlossen hat, werde er gegen deren autoritären Stil kaum etwas tun, sondern ihn vielmehr mit seinem Ruhm legitimieren.
Felix Lill berichtete über Shakib Al-Hassan, den bekanntesten Cricketspieler in Bangladesch, der zugleich auch Politiker ist. Tschechien ist Eishockey begeistert. Wenn am 10. Mai die Weltmeisterschaft dort in Prag und Ostrava beginnt, werden die Hallen voll mit begeisterten Fans sein. Die Karten für die WM-Spiele mit tschechischer Beteiligung waren in kürzester Zeit fast ausverkauft. Das Land ist stolz auf viele Erfolge und auf eine lange eigene Eishockey-Geschichte. Wie lebendig diese Tradition noch ist, das hat sich unsere Tschechien-Korrespondentin Marianne Alwa angeschaut.
Ein Wochenende in Prag. Weit abseits vom Touristentrubel wird im Škoda Ice Rink der Czech Lions Spring Cup ausgetragen. Ein großes europäisches Eishockeyturnier für Jugendliche. 7 Länder sind dabei. In der Finalrunde der 12- bis 14-Jährigen stehen 3 Prager Teams und die Dresdner Eislöwen. In einem knappen Spiel schlagen die Eislöwen den Verein HC Hviezda Praha mit 4:3.
Das Turnier hat mir sehr gut gefallen. Wir sind froh, dass wir gekämpft haben. Leider hat es am Ende nur für den 4. Platz gereicht. Aber gut. Ich spiele Eishockey, seit ich 3 bin. Jetzt bin ich 13. Ich will das auf jeden Fall professionell machen. Ich will mindestens in die tschechische Extraliga oder in die NHL in den USA und Kanada. Dafür tue ich alles und arbeite hart.
Sagt der Prager Patrick nach dem Spiel gegen die Dresdner. Die Eislöwenspieler Finn, Oskar und Emil freuen sich über ihren 3. Platz, aber wissen ihren Gegner auch zu würdigen.
Es war gut, wir haben manche Spiele gut gespielt und manche haben wir halt richtig reingekackt. Aber im Gesamtturnier war es eigentlich okay, wir sind 3. Platz geworden.
Es war von hoher Qualität das Turnier und hat auch echt viel Spaß gemacht.
Ja, die tschechischen Mannschaften spielen immer körperlich besser als wir in Deutschland.
Ja, es war, würde ich auch sagen, dass sie gut waren. Sie hatten halt auch viele große Spieler dabei, deswegen war es auch schwierig ranzukommen. Aber so, man kann sie schlagen, also das ist machbar.
Überregionale Spiele sind für die Nachwuchsförderung wichtig, sagt die Turnierorganisatorin Barbara Marksova.
So bleiben die Jungs das ganze Jahr über im Training und lernen die internationale Konkurrenz kennen. Wie spielen die anderen? Wie trainieren sie? Das motiviert. Außerdem lernen sie Freunde kennen und machen neue Erfahrungen.
Marksova organisiert seit 15 Jahren Jugendturniere in Tschechien. Die Tradition des Eishockeys reicht hier bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Sachse Lothar Martin lebt seit mehr als 40 Jahren in Prag. Er war lange Redakteur und Sportreporter und berichtet noch immer für ein deutsches Eishockeymagazin aus seiner Wahlheimat.
Der tschechische Eishockeyverband zählt mit zu den ältesten in Europa, wurde 1908 gegründet. Die Tschechen sagen ja auch immer, wir sind diejenigen, die das kanadische Eishockey nach Europa gebracht haben. Und die haben schon damals gezeigt, dass sie das Spiel mögen, dass sie das können. Und ein sehr guter Spieler und Trainer hat mal gesagt, wir Tschechen haben Eishockey im Blut. Das war Wladimir Rudička.
Richtig populär wurde Eishockey nach dem Zweiten Weltkrieg, als die damalige Tschechoslowakei die erste Weltmeisterschaft austrug und gleich 2-mal hintereinander den Titel gewann, 1947 und 1949. Zu sozialistischen Zeiten wurde Eishockey stark gefördert und entwickelte sich zum Nationalsport, auch in Abgrenzung zur ungeliebten Sowjetunion. Die konnte das damalige tschechoslowakische Team mehrmals spektakulär schlagen. In den letzten 15 Jahren lief es für die tschechische Nationalmannschaft dann nicht mehr so gut. Für den Eishockey-Experten Martin hat das mehrere Gründe.
Nach der Wende ist Eishockey teuer geworden. Weil die Eltern müssen sich kümmern, dass er die Ausrüstung hat. Und Eishockey ist materialintensiver als Fußball. Man hat nicht überall die besten Trainer gehabt. Deswegen war die Flaute abzusehen. Nach der Wende zum Beispiel hatte Tschechien in der Mannschaft, die 1990 WM gespielt hat, mit Jaromír Jágr, mit Robert Reichl und mit Robert Holík 3 18-Jährige noch. Die haben eine Reihe bei der WM gespielt, die waren so gut, die sind gleich in die NHL gegangen. Und Jaromír Jágr, das ist so eine Ikone hier, das ist eigentlich eine europäische Ikone. Und mit solchen Leuten hat man dann auch 1998 Olympia gewonnen.
Dieser Sieg in Nagano wurde auch zu einer Oper im Prager Nationaltheater. Für die Sportler folgten 3 Weltmeistertitel in Folge, 1999, 2000 und 2001, dann 2005 und zuletzt 2010 in Deutschland im Finale gegen Russland.
Sie gewinnen das Bulli und sie bringen die Scheibe raus und Tschechien wird Eishockey-Weltmeister.
Der Nachwuchs der letzten Zeit macht Lothar Martin wieder Hoffnung. Auch, dass die WM im eigenen Land stattfindet. Denn Tschechien hält den Zuschauerrekord von mehr als 700.000 Zuschauern bei der letzten Heim-WM 2015. Einiges wird aber auch davon abhängen, welche tschechischen Spieler aus der zeitgleich stattfindenden NHL ausscheiden. Das weiß auch das Prager Nachwuchstalent Patrick, der noch Tickets für die WM ergattern konnte.
Tschechien hat ziemlich gute Chancen, wenn wir rechtzeitig einige Spieler aus unserer Extraliga und der NHL bekommen. Eishockey bedeutet für Tschechien sehr viel. Und sie spielen wirklich gut. Klar, sie haben auch mal Ausfälle, aber Eishockey ist, glaube ich, in Kanada entstanden und meiner Meinung nach sollte es unser Ziel sein, das Niveau von Kanada zu erreichen.
Auch die Dresdner Eislöwen sind gespannt auf die WM. Sie tippen aber trotz der Hockeyliebe ihrer Nachbarn auf andere Teams.
Ja, Favorit. Also natürlich sind wir für die Deutschen, aber die Finnen und die kanadischen Mannschaften so. Ja, Favorit. Also das sind schon die.
In Tschechien ist Eishockey wie in Deutschland Fußball. Ja, sehr wichtig.
Ja, also definitiv noch größer als in Deutschland. Die wichtigste Sportart für die tschechische Nation hier.
Ja, die spielen immer mit oben dabei, aber sie könnten so Vierter oder Dritter werden.
Eishockey in Tschechien vor der Weltmeisterschaft, das war der Beitrag von Marianne Allweis. Zu den ganz großen internationalen Stars der Leichtathletik gehört Edwin Moses. Der US-amerikanische 400-Meter-Hürdenläufer dominierte die Strecke in den 1970er und 80er Jahren. 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles holte er olympisches Gold, während er an den Spielen 1980 in Moskau aufgrund des Boykotts der westlichen Staaten nicht teilnehmen konnte. Im Deutschlandfunk-Sportgespräch wollte sich Edwin Moses angesprochen auf die Situation der russischen Sportler nach dem Angriffskrieg in der Ukraine zwar nicht äußern, aber zu den Vergehen der Russen am Sport hat er eine klare Meinung.
Ich denke, dass die Russen für das bestraft werden müssen, was sie dem Sport angetan haben. 2014 sind sie in Labore eingebrochen und haben mit Hilfe von ihren Geheimdiensten Proben gestohlen und manipuliert. Sie stecken unter einer Decke mit dem Verband. Dafür müssen sie bezahlen. Wer sich so verhält, muss einen Preis zahlen. Das ist ihre Methode und sie müssen damit aufhören. Es beschädigt den Grundgedanken von Sport. Welches gastgebende Land betrügt bei den Olympischen Spielen, versteckt Proben und hat 100 Athletinnen und Athleten, die positiv testen? Gerade letzte Woche haben wir noch russische Athleten für Betrug von 2012 verurteilt. Wir mussten beim Boykott 1980 als US-Sportler leiden. Das tut weh. Aber es muss etwas gegen diesen Betrug am Sport getan werden. Es ist schrecklich.
Das komplette Sportgespräch mit Edwin Moses gibt es schon jetzt in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App oder auf deutschlandfunk.de Sport zu finden. Hier im Programm ist es nachher ab 23.30 Uhr zu hören. Danke fürs Zuhören, sagt Astrid Ravohl. Das war Sport am Sonntag. Ihnen noch eine angenehme Nacht.